Ja, könnt ihr das erkennen? Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Bilderbuch mit Wimmelbildern. Kennt ihr Wimmelbilder? Hier steht auf dem Land. Wir kommen ja vom Land, wir waren in Kostwitz. Ich habe das natürlich nicht dahergebracht, sondern aus einer Schublade von meiner Frau. Die hat sowas. Wimmelbilder auf dem Land. Und da gibt es ja ganz verschiedene Bilderbücher, manchmal ganz großformatig, größer als A3. Die sind ja meistens für Kinder. Ich gucke trotzdem gern rein, ich mag das. Das sind so Bilder, auf denen kann man so eine halbe Stunde lang gucken und suchen und entdecken. Meistens werden da so Alltagsszenen für ganz bestimmte Metiers oder Situationen dargestellt. Ganz, ganz viel. Alles, was man sich so denken kann, zum Beispiel zum Leben auf dem Bauernhof oder auf einer Baustelle, was da so passiert. Oder was beim Straßenverkehr alles so möglich ist. Ich habe das immer sehr gemocht. Das hat mich interessiert. Da konnte man was entdecken. Ich mag sowas. Nun habe ich auch gehört, Pädagogen haben auch schon damals, als die so aufkamen, gewarnt. Das würde ja eher zerstreuen und nicht die Aufmerksamkeit fördern. Auch wenn Bilder so ein bisschen statisch sind und nur so einen Augenblick einfangen, für mich sind so Wimmelbilder ein Stück weit ein Ausdruck von Leben. Das sind so voller Szenen des Lebens, lebendig, Bewegung. Heute geht es in unserem Bibeltext auch um eine Begebenheit mit Jesus. Der Evangelist Markus erzählt das im zweiten Kapitel. Und für mich ist gerade diese Geschichte, finde ich, die ist so irgendwie toll vergleichbar mit so einem Wimmelbild. Sie ist irgendwie so voller Bewegung. Und natürlich muss ich auch hier die pädagogische Warnung vorweg schicken. Wenn wir wirklich erfassen wollen, was hier das Entscheidende ist, in all diesen Kleinigkeiten, die da uns vor Augen geführt werden, dann müssen wir aufpassen. Also man muss wirklich das Richtige entdecken. Mitten in allen Bewegungen dieser Geschichte, da ist sozusagen ein Moment oder ja auch eine Person, auf die es ankommt. Nur eine Sache. Und die ist so entscheidend, weil wer das fasst, dem begegnet, das ergreifen kann, der kommt in Bewegung. Da kommt aus diesem Schauen und Sehen und Annehmen und Aufnehmen eine Bewegung. Der ist nicht mehr Statist, der ist nicht mehr nur Beobachter, sondern einer, der unterwegs ist, der etwas tut, der ins Leben geht. Darum soll es ja gehen. Und ich möchte uns mal diesen Bibeltext lesen. Den meisten von euch ist er vielleicht schon sehr geläufig. Ich nehme die Basisbibel, Markus 2, 1 bis 12. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Und es strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und Jesus erzählte ihnen von Gott. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen, aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war. Und sagte zu dem Gelähmten: Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten, wie kann der sowas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Schuld vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher? Dem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott die Vollmacht hat, hier auf der Erde den Menschen ihre Schuld zu vergeben. Deshalb sagte er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und er stand auf, nahm rasch seine Matte und ging weg. Alle sahen es. Sie gerieten außer sich, lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Habt ihr das so ein bisschen gesehen? Hätte ja sagen können, macht mal die Augen zu, guckt mal diese Geschichte in Bildern. Das habe ich ganz vergessen, wollte ich eigentlich sagen. Aber wie viel Bewegung ist da drin? Da ist eine Volksmenge, ganz viele Menschen, ein einziges Gewimmel. Alle wollen Jesus sehen, der endlich wieder in Kapernaum ist. Es scheint, die Stadt ist voll, auch von den umliegenden Dörfern kommen vermutlich viele Leute. Der Jesus, der dort erst vor einiger Zeit noch ein großes Wunder oder manch großes Wunder tat, der ist jetzt wieder da, nachdem er sich irgendwo verborgen hatte, zurückgezogen von diesen ganzen Menschen. Und jetzt strömen sie herbei und sie füllen das Haus, wahrscheinlich das Haus des Petrus, und stehen sogar noch direkt vor der Tür in großen Trauben und Mengen, alles voll. Und dann kommen noch andere Leute, wird hier gesagt. Sie sind möglicherweise die Begleiter von so einer kleinen Gruppe, 4 Träger und einer, der auf einer Matte liegt, einer, der gelähmt ist. Natürlich verrät so ein Bild, was wir da gucken, was wir da sehen, ja nicht alles. Warum ist er gelähmt? Wie lange ist er gelähmt? Sind es seine Freunde? Hat er sie engagiert? Wissen wir alles nicht. Eigentlich ist der Gelähmte inmitten all des Gewimmels und Gewusels auch irgendwie ein starker Kontrast. Alles in Bewegung, auf den Beinen, wegen Jesus, dem Wunder Jesus. Und nur einer ist stocksteif und liegt da auf seiner Matte. Da bewegt sich nichts mehr, alles erstarrt. So kann es ja im Leben sein. Außenrum rumort das Leben und man selbst ist irgendwo eingefroren. Manche merken es vielleicht sogar noch nicht mal. Unfähig, nur einen Schritt zu tun, nur eine Hand zu heben oder so. Bewegt sich wirklich nichts mehr bei ihm? Vielleicht doch. Da sind ja Leute, die ihn tragen. Und jetzt bewegt sich das Bild ja auch weiter. Diese 5 Leute, also 4 Träger, ein Gelähmter, die bleiben da nicht an diesem verstopften Hauseingang. Sie suchen und finden einen Weg. Rauf aufs Flachdach. Vermutlich über die übliche Außentreppe. Und vielleicht haben Sie jetzt da oben ein wenig von dem mitbekommen, was da im Haus passiert. Jesus erzählte ihnen von Gott. Jesus gab ihnen das Wort, sagt Luther. Er sprach zu ihnen das Wort. Also noch einfacher. Natürlich das Wort von Gott. Unter unserem Bild gibt es also diesen Text, den Text der Bibel, zum Glück. Da können wir besser verstehen, worum es geht. Er sagte ihnen das Wort, Wort von Gott, Worte des Lebens. Keine netten Anekdoten, oder Sprüche. Und man kriegt so ein bisschen eine Ahnung, worum es Jesus geht, wenn er bewegen will. Ob wir, das Volk, es immer verstehen, ist ja noch eine andere Frage, was Jesus will. Irgendwie meinen die fünf, die da oben auf dem Dach sind, dass sie noch nicht da sind, wo sie sein müssen. Und dann bewegt sich was. Unerhört auf dem Dach. Das schützende Dach wird aufgebrochen. Lehm, Holz, Stroh werden beiseite geräumt, was man da so verbaut hat. Es staubt. Leute husten, niesen vielleicht. Wir können es uns nur so vorstellen. Wer weiß das? Wir haben so unsere Vorstellung. Aber es ist beeindruckend, diese vier Leute, die räumen alle Hindernisse aus dem Weg. Ich habe mal diesen Satz gehört, fand ich gut. Wenn einer nicht will, findet er immer Gründe. Wenn einer will, findet er immer auch einen Weg. Ich finde das sehr praktisch und sehr wahrhaftig. Müsste man manchmal so ein bisschen an sich legen, diesen Satz. Wieder ein Grund, warum ich nicht das oder jenes tue oder diesen oder jenen Weg gehe oder diese Mühe oder jenes auf mich nehme. Ich habe einen Grund, die gibt es immer. Wer wirklich will, hat einen Weg und sieht einen Weg und findet einen Weg und geht einen Weg. So schwierig, so unkonventionell, so auch alles durcheinanderwerfen, der ist. Aber es ist ein Weg und es ist ein Weg, der führt zum Ziel. Und diese Leute wollen, die wollen zu Jesus. Und ich finde diese Entschiedenheit beeindruckend. Und dann sehen wir ja wieder, wir sind ja hier beim Bild, beim Wimmelbild, wir sehen ins Haus. Und im Haus sehen wir sogar, ja, auch wieder raus aus der Decke und da kommt die Matte runter und Jesus sieht diese vier Gesichter da oben durch ein Loch gucken und einen, der vor ihm liegt. Was gibt es da zu sehen? Überraschung, vielleicht auch Ärger. Aber Jesus sieht eins. Ihr Zutrauen, ihren Glauben. Ihr Fragen und Bitten vielleicht auch, ihre Erwartungen vielleicht auch. Können ja noch mal ein bisschen anders sein. Aber er sieht dieses Zutrauen und diesen Glauben. Jesus, dieser Jesus muss es sein, da muss ich sein. Und vermutlich sehen ja jetzt alle auch auf Jesus. Und jetzt sind es nicht erst die ersten Worte aus diesem Bild, die kriegen wir jetzt zu hören, denn vorher ist alles nur eine Beschreibung, alles schön bildlich dargestellt. Und diese ersten Worte, die wir hier hören, ist das, was Jesus sagt. Und ich glaube, die werden ja dann auch wiederholt. Das wird ja immer wiederholt, dieser Gedanke. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt, den müssen wir sehen. Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Was ist das Spannende an diesem Wimmelbild aus Markus 2? Hier redet mal abgesehen vom Schluss nur einer in dieser Geschichte. Hier, wo alles auf Jesus starrt, vielfältige Erwartungen im Raum versammelt sind, spricht Jesus. Und Jesus spricht nur zu einem diese entscheidenden Worte. Mein Kind, deine Schuld ist dir vergeben. Das ist das Wichtigste. Bei allem, was da drumherum passiert, an Ideen, Gedanken, Anstrengungen und sowas. Jesus spricht diese Worte. Wie? Das ist es schon? Aber sieht er denn nicht, dass da einer Hilfe und Heilung sucht? Sieht er denn nicht, wie die da alles riskiert haben, um Hilfe zu finden? Doch, Jesus sieht. Er sieht den Glauben von Vieren oder auch von Fünfen. Wer sagt denn, dass der auf der Matte nicht geglaubt hat? Er sieht es. Er kennt auch die Erwartung. Auch ihre Erwartung. Gesund zu werden, dass dieser gesund wird. Aber Jesus sieht tiefer. Er sieht, was der dort liegt, wirklich braucht. Er sieht, worunter Menschen wirklich leiden und zerbrechen und ihr Leben zerstört wird. Worunter sie eng und steif und unbeweglich werden. Das sieht Jesus. Er sieht, was Menschen bindet, vom Leben trennt. Von einem Leben, das Gott allein gibt. Deine Schuld. Richtig eigentlich? Deine Sünde. Die kostet das Leben. Da geht es nicht um moralische Fehlleistung. Da geht es um getrennt sein von Gott, der lebendig ist und lebendig bleibt und nicht vergeht. Getrennt sein von diesem Leben. Sich nicht freuen können, zu dem zu gehören, der das Leben ist und mein Leben hält und trägt und ans Ziel führt und für ewig bei sich hat. Abgeschnitten sein vom Leben. Wenn die Bibel von Sünde redet, ist das nichts weniger. Nicht moralische Fehlleistungen. Die gibt es en masse. Natürlich gibt es sie auch. Aber das ist das Zentrum. Das ist das große Grundproblem. Das ist das, wo Menschen nicht weiterkommen, egal wo sie hingehen, egal was für ein Gewimmel in ihrem Leben ist. Sie kommen nicht weiter und sie bringen es nicht weiter. Sie schaffen es nicht. Wenn Jesus nicht dieses Wort spricht, mein Kind, deine Schuld, deine Sünde ist dir vergeben. Nichts weniger kommt durch Jesus zu diesem Mann, der vor ihm liegt. Und nichts weniger sorgt dafür, dass sich die einen aufregen und die anderen aufrichten. Nichts weniger sollen wir erhoffen und erwarten. Da ist der Knoten, der gelöst werden muss. Ohne ihn bleiben wir ohne Bewegung. Welche Worte? Sein Kind sein, zu Gott gehören, also wirklich mit allem. Allem, was ich habe, allem, was ich bin, allem, was ich tue. Wirklich Gott gehören. Gott gehören. Gelöst von allem, was mich nicht Mensch sein lässt, der Mensch, den Gott will. Das ist das entscheidende Wort. Und natürlich sorgt es bei vielen für Aufregung oder bei manchen wenigstens. Warum heilt der denn nicht? Das wollten wir doch eigentlich sehen. Und dann gestattet uns ja dieses Wimmelbild noch viel, viel mehr, als Wimmelbilder können. Wir kriegen nämlich einen Blick in die Köpfe von denen, die eigentlich den Menschen den Weg zeigen sollen zu Gott. Einen Lebensweg, einen lebendigen Weg, das sind die Schriftgelehrten. Sie stoßen sich an diesem Anspruch, mit dem Jesus spricht. Sie erkennen, das ist nicht dahergesagt. Das ist ein Anspruch. Schuld können wir untereinander haben und wir können sie und müssen sie untereinander auch begleichen, wo wir schuldig werden. Sünde nicht. Sünde ist das, was wir Gott schulden und schuldig geblieben sind. Liebe, Vertrauen, Hingabe, Freude, Dank, Ehre. Da kann ganz alleine Gott sagen, ganz alleine Gott kann da sagen, es ist vergeben, es ist gut, ich stehe dafür ein, du bist frei. Und das Spannende finde ich, wie Jesus sich jetzt hier diesen Schriftgelehrten auch zuwendet und in ihr Herz sieht und ihre Gedanken kennt und sie nicht links liegen lässt und sie nicht klein macht, sondern sie einlädt. Denn er spricht auch zu ihnen. Er spricht ihnen ins Herz, wo sie so festhängen. Er zeigt ihnen, dass er sie kennt. Und er zeigt ihnen seinen Anspruch, bleibt, gilt. egal was sie denken. Er tritt davon nicht zurück. Durch mich kommt Vergebung. Ich bin der, der dich von Schuld freisprechen kann. Zu mir musst du kommen. Vor mir musst du liegen. Und er zeigt ihnen, dass sein Reden und Leben dann völlig übereinstimmt, was er sagt, das tut er. Wer kann denn sagen, deine Sünde ist dir vergeben? Nur Gott, das war klar. Wer kann denn sagen, sei gesund, heil? Nur Gott, das ist klar. Nur der, der ganz mit Gott verbunden ist. Jesus ist ganz von Gott bewegt, das wird hier deutlich. Das ist die entscheidende, starke, mächtige Bewegung, die unser Leben auch in Bewegung setzen muss. Und dann sehen wir, wie sich Jesus wieder diesem Gelähmten zuwendet und ihn anspricht. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Stark. Warum tut Jesus das? Weil das, ist das Sahnehäubchen zum Glück, was noch fehlt? Weil Sünden vergeben eigentlich doch nicht wirklich genug ist? Im Gegenteil. Das macht der Text hier deutlich. Er tut es, damit auch harte Herzen, die falschen Hoffnungen folgen, eines merken. Jesus allein hat Vollmacht von Gott, den Menschen hier auf Erden ihre Schuld zu vergeben. Nur darum handelt Jesus so, dass Menschen erkennen, Jesus allein hat diese Vollmacht, mich zurückzuholen in die Gemeinschaft mit Gott in Verbindung zu bringen, mein Leben lebendig zu machen. Nur Jesus holt mich aus der Erstarrung raus, holt mich aus meinen inneren Krämpfen und Verkrampfungen und festgefressen sein und keine Lust mehr haben und nichts bewegt sich in meinem Leben heraus. Nur er macht das. Nur in seiner Gegenwart geschieht was. Jesus allein hat Vollmacht. Darum geht's, wenn er etwas losgehen soll, gelöst werden soll, in meinem Leben, in deinem Leben, dann müssen wir das wissen und sagen. Ich muss zuallererst diese Vergebung annehmen, empfangen, glauben, vertrauen. Das muss ich. Aus dieser Vergebung leben, handeln, hingehen. Das muss ich. Weil Jesus es gesagt hat, weil Jesus zu mir gesprochen hat, darum. Und darum geschieht hier etwas an einem Menschen und für ganz viele, die zusehen können, die Lähmung fällt ab. Ein Mann steht auf, ein Mann packt zu, ein Mann geht, er ist frei, er kann seinen Weg gehen. Wow, ist es ein Ereignis. Und wer tiefer sieht, sieht, dass Jesus nicht zuerst für große Wunder gut ist, sondern für Sünder, für lahme Typen, für Menschen, die Gott aus dem Blick verloren haben oder die Gott in ihr Schema eingepackt haben und nichts mehr davon verstehen, für die sicher auch, die nicht mehr verstehen, wie Gott Menschen befreit. Und dass Gott allein durch Jesus handelt. Darum sollen wir zu ihm kommen. Darum brauchen wir Vergebung. Und bei ihm werden wir sie finden. Darum können wir ins Leben gehen und andere sehen dann, wow, Jesus ist groß. Jesus hat echt eine Macht. Jesus ist wirklich relevant. Jesus ist der, der in Vollmacht und Autorität von Gott handelt. Wie wäre es denn, wenn wir keine Hindernisse scheuten und dahin zu gehen, wo Jesus ist und wo er zu mir redet, ganz persönlich, Wie wäre es denn, wenn wir uns ganz hilflos vor Jesus legen würden? Klar, Haufen Erwartungen, aber auf das Zentrum ausgerichtet von Jesus zu hören, was er über mein Leben sagen muss. Und meine Erwartungen erstmal gar nicht vorkommen vielleicht. Wie wäre es denn, wenn wir andere so vor Jesus legen würden? Wie wäre es, wenn wir unser Leben nicht durch Jesus verbessern und optimieren lassen wollten, sondern zulassen, dass er uns unsere Sünde vergibt? Dass er in unser Leben so spricht und zeigt: Ich kenne dich, ich sehe dich, auch deine falschen Gedanken, aber ich bin der, der gekommen ist, um dir Sünde zu vergeben, um dir zu helfen. Ich bin das. Wie wär's? Gott würde gelobt werden. Und vielleicht ständen wir am Ende dann da und würden sagen: Sowas haben wir noch nie erlebt. Wow! Darum soll's gehen. Darum sind wir Gemeinde. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, danke, dass du uns nochmal mit dieser Geschichte, mit diesem Begebenheit vielleicht ansprichst, in unser Leben rein, in unser Denken rein und vielleicht auch Gedanken durchkreuzt, vielleicht auch manches uns aufbringt. Herr, lass dieses Wort nicht leer sein. Gib diesem Wort Macht und hilf, dass unser Herz nicht dunkel und verstockt ist und gleichgültig und satt, sondern dass wir vor dir liegen können und auf das wirklich warten, dass du Worte sprichst, die uns lösen und befreien, und dass wir dann gehorsam sind zu gehen. So segne uns. Amen.